Liebe Brüder und Schwestern, schön hier zu sein, schön mit so einem flotten Thema hier die Hoffnung des Evangeliums verkünden zu können. Man sagt, ich sei ein Hoffnungsbringer, deswegen bin ich auch viel eingeladen, auch und gerade im katholischen Bereich. Da freue ich mich besonders drüber. Mein Thema: eine neue Ära der Kirche und vier Herausforderungen. Also ein sehr aktuelles Thema. Ich steige gleich mal ein mit einer unbequemen Frage, die mir gestellt worden ist vor einiger Zeit von einem Lehrer, einem Pädagogen. Er fragte mich: Wie geht es Ihnen als Angehöriger einer sterbenden Religion? Ich sagte: Was? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was weltweit geschieht? Noch nie war das Christentum so eine vitale, boomende Bewegung bis heute. Nur in Europa schwächelt es und wirkt eigenartig, müde und resigniert. Man könnte geradezu sagen, Europa ist die säkulare Insel im religiösen Meer. Daher möchte ich mit einer Vorbemerkung beginnen, und zwar mit zwei Überraschungen. Zwei großen Überraschungen. Die erste Überraschung habe ich schon angesetzt. Die Kirche gibt es immer noch und sie boomt. Keine Macht der Welt kann diese Bewegung stoppen. Nicht einmal in der Geschichte der Kirche die vielen Sünden, die uns heute vorgehalten werden, schmierige Intrigen um Macht und Geld, Kriege im Namen von Religion und so weiter. Ich muss das nicht alles, ja, wir kriegen das ja ständig unter die Nase gehalten, und die Rüstkammer des Atheismus ist gut erfüllt, gefüllt mit all den Fehlern, die es in unserer Geschichte gegeben hat. Es sah immer wieder so aus, als ob sich die Kirche selber abschafft, aber dass es die Kirche immer noch gibt, und es geht ihr besser als je zuvor, ist für mich so eine Art Gottesbeweis. Dass es diese Kirche gibt und dass sie boomt, ist ein Beweis, dass es Gott gibt. Für mich kein objektiver Beweis, zugegeben. Aber es ist ein Beweis, und der Hintergrund dieses Faktum ist es, dass Jesus sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Er hat es Petrus gesagt, dem Urpapst: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wie es dann weitergeht, ist phänomenal. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So übersetzt es zumindest Martin Luther. Das ist die erste Überraschung, sie gibt es immer noch. Und die zweite Überraschung: Sie ist lebendiger und dynamischer als je zuvor. Wunderbar ausgedrückt hat das Papst Benedikt in seiner Antrittspredigt mit dem Spruch, den ich gerne zitiere, gegen allen Kirchenfrust und alle Resignation. Der Papst sagt: Die Kirche lebt und sie ist jung. Phänomenal. Die Kirche lebt und sie ist jung. Vielleicht nicht ganz so jung und ganz so lebendig wie bei uns, aber man kann das Christentum nur als eine weltweite Bewegung begreifen. In der Tat ist das globale Wachstum des Christentums atemberaubend. Ich will es nur mal ganz kurz, es ist mein Thema, ich habe ganze Bücher darüber geschrieben, auch ein bisschen so als Ermutigung zu sagen: Leute, keine Panik, das Christentum lebt, weil Jesus lebt. Weltweit boomt es und ist eine unvorstellbar dynamische Bewegung im Süden, in Afrika, in Lateinamerika, aber auch in Asien, China, Südkorea, den Tigerstaaten und so weiter. Gemeindegründungen verändern ganze Landstriche, weil sich die Menschen dem christlichen Glauben zuwenden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ob Sie sich mal damit befasst haben. Die Nation mit der größten Kirche auf der Welt ist ausgerechnet eine Nation, die immer noch dem Namen nach kommunistisch ist, nämlich China. China, ja, dort hat sich das Christentum in den letzten 50 Jahren nicht verdoppelt, nicht verzehnfacht, es hat sich verfünfzigfacht. trotz Verfolgung, vor allen Dingen in der Kulturrevolution in den 60er Jahren und trotz Diskriminierung und teilweiser Verfolgung bis heute. Und man schätzt, es ist gar nicht so einfach zu schätzen, die Zahl der Christen dort auf 120 Millionen Gläubige. Das sind 10% der Gesamtbevölkerung. Für einen Deutschen sagt das noch nicht viel, weil er sagt, na und 10%, wir sind wenigstens, ich glaube, wir liegen im Moment evangelisch-katholisch bei 45%. Aber in China ist das was anderes. Bei uns sind ja viele, werden als Kirchenmitglieder gezählt, die sind irgendwie in eine Kirche hineingeraten, aber können mit dem Glauben nichts mehr anfangen. In China gehört das noch dazu, dass man seinen Glauben bekennt, dass man ihn lebt verbindlich in einer Gemeinde, dass man seine Bibel kennt und dass man den Glauben in seiner Umwelt bezeugt. Die Prognose vom Institut for Chinese Research für China ist, dass es im Jahre 2030 vermutlich werden sie die 200-Millionen-Barriere knacken. Also 200 Millionen Christen, also mehr als doppelt so viel, wie es Deutsche gibt. Noch ein Beispiel, dann will ich auch aufhören. Beispiel in Afrika. Hat sich in den letzten 100 Jahren, ich habe ganz wichtige Bemerkung, habe ich vergessen, für China, die Hälfte davon von diesen immensen Zahlen sind katholische Christen. Also die katholische Kirche dort ist wachsen, Protestanten auch, aber vor allen Dingen auch Katholiken. Und das ist anberaubend. Ich habe vor einiger Zeit hier in Berlin, in Prenzlauer Berg, einen Vortrag von einem Journalisten gehört, einem katholischen Journalisten, der in China ist, und der berichtete über das Wachstum der, vor allen Dingen der katholischen Kirche. Das war für mich also sehr interessant, auch ein Anlass zur Freude. Ähnlich sieht es eigentlich aus in Afrika, nur einen kleinen. Die Katholiken sind dort, also haben sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt auf circa 243 Millionen. Und das ist nicht einfach nur, weil die viel Kinder haben, sondern da ist viel Bekehrungswachstum dabei, also ein Wachstum, von dem wir hier in Europa kaum eine Ahnung haben. Okay, ich habe jetzt hier eigentlich noch was Süd- und Mittelamerika. Ich glaube, uns rennt die Zeit davon, weil ich habe ja noch viel mehr hier vor. Weil ich wollte noch was sagen, dass wir ein bisschen verstehen, was für eine Situation wir sind. Der Titel meiner Predigt heißt ja, bis jetzt war es eine Vorbemerkung, heißt das Ende einer Ära. Wir erleben ja, wie sich Europa gerade von seinen christlichen Wurzeln verabschiedet. Ja, während das Christentum weltweit boomt, ist es bei uns eigenartig müde und überaltert. Und meine These ist es, und habe ich guten Grund dazu, ist hier ein bisschen verkürzt und eine Predigt ist auch nicht der richtige Ort, um eine ganze These auszubreiten, aber ganz kurz. Wir haben verkürzt gesprochen keine Glaubenskrise in Europa, sondern eine Kirchenmodellkrise. Das ist meine Überzeugung und das will ich ganz kurz sagen, weil eine Ära geht zu Ende und zwar die Ära des Volkskirchenmodells. Man muss das mal verstehen, das Volkskirchenmodell, es ist ein sehr altes Modell, nämlich aus dem Jahre 380, als unter Kaiser Theodosius das Christentum zur Staatsreligion wurde und damit auch zur Zwangsreligion. Wir haben ja bis 1875 in Deutschland den Taufzwang gehabt, katholisch wie evangelisch. Das Volkskirchenmodell heißt, alle gehörten irgendwie dazu. Und in der Vergangenheit, wer das nicht wollte, musste entweder ins Ausland gehen oder er wurde ins Jenseits befördert. Dieses passt heute einfach nicht mehr in eine offene und liberale Gesellschaft, wo der Mensch frei wählt. Wir wählen frei. Sie wählen ihren Telefonanbieter, ihren Arzt und die Leute wählen natürlich auch Religion. Das Kennzeichen des Volkskirchenmodells, Bürgergesellschaft und Kirchenvolk bildeten zwei identische Größen. Das bedeutete etwas, was damals sehr charmant und positiv war, was uns aber heute auf die Füße fällt. In der Vergangenheit hatten wir es evangelisch wie katholisch nicht nötig, Menschen zu gewinnen. Sie waren einfach da. Sie waren evangelisch oder sie waren katholisch. Nur für unsere jüdischen Geschwister galt eine Ausnahmeregelung. Sie hatten einen Sonderstatus. Das bedeutete, also wenn alle da waren, die Kirche hatte verlernt, über eine lange Zeit etwas, was sie dringend braucht, nämlich missionarische Kreativität, Motivation, Kompetenz und Vollmacht. Ja, wir sind heute ganz ratlos. Ja, wie können wir denn in die Gesellschaft hineinwirken und Menschen wieder für den Glauben interessieren? Und wir haben uns verstiegen zu dem Vorurteil, was aber gar nicht stimmt, zu der Meinung, die Menschen brauchen so etwas wie Glauben nicht. Und wir kommen uns manchmal vor wie Pelzmantelverkäufer in Afrika. Früher genügt es, mit Kirche und Gesellschaft irgendwie an Gott zu glauben. Heute brauchen die Menschen Gründe für den Glauben und persönliche Zugänge zum Glauben. Sie müssen als Einzelne gewonnen werden. Und wir tun uns schwer damit. Die Religionssoziologie, was so mein Arbeitsgebiet ist, hat für diese ganzen Entwicklungen für Europa. Also sie ist sich hier in zwei Punkten einig, so unterschiedlich wie religionssoziologischen Ergebnisse sind. Sie sind sich einig über zwei religiöse Megatrends. Und die zwei religiösen Megatrends, die sagen ganz viel aus über unsere Gegenwart und über unsere Zukunft und vor allen Dingen über unsere Zukunftsfähigkeit als Kirche Jesu Christi. Der erste Megatrend ist der Niedergang institutioneller bzw. geerbter Religion. Das ist was, was wir gerade erleben, nämlich die Erfahrung, dass die Leute nicht mehr einfach evangelisch oder katholisch sind, weil man das eben so macht. Man ist nicht mehr einfach katholisch, weil mein Großvater schon immer, bei uns waren schon immer alle katholisch, bei uns waren schon immer alle evangelisch, sondern die Leute brauchen heute eigene Zugänge dazu. Und so leiden wir unter diesem Traditionsbruch, dass es eben das Glaube und Kirche nicht mehr selbstverständlich sind. Und dann kommt auch noch diese Säkularisierung, das ist nochmal ein extra Thema, aber ganz kurz. Säkularisierung reißt alles mit sich fort, was nicht fest im Glauben, in der Kirche oder noch besser in Jesus Christus verankert ist. Das ist der eine. Der zweite Megatrend, der sagt sehr viel aus über unsere Zukunft, nämlich der zweite Megatrend besagt der Aufstieg individueller bzw. gewählter Religion. Religion ist weiterhin im Trend, aber es ist keine geerbte institutionelle mehr, sondern eine individuelle und gewählte Religion. Das bedeutet, die Religion der Zukunft wird gewählte Religion sein. Das geerbte Religionssystem, das daran gewöhnt war, dass die Leute einfach da sind, ist überfordert mit dieser Situation. Denn der Glaube ist, wie der große Religionssoziologe das zusammengefasst hat, Charles Taylor, der hat gesagt, der Glaube ist zur Option geworden. Das ist Individualismus. Jeder fragt, glaube ich? Warum Jesus? Warum nicht Buddha? Oder Mohammed? Warum das Christentum und nicht der Atheismus? Warum katholisch und nicht evangelisch? Oder umgedreht? Das sind ganz neue Herausforderungen und darauf müssen wir uns einstellen. Und das bedeutet, also diese zwei Megatrends bedeutet im Grunde genommen, dass wir uns vier Herausforderungen stellen müssen. Also so habe ich das jetzt mal für diesen Abend zusammengefasst. Es sind eigentlich mehr, aber für diesen Sonntag reichen erstmal vier Herausforderungen. Die erste Herausforderung, also diese neue Situation, was erfordert sie einfach? Die erste Herausforderung, Konversion als zentrale Lebensäußerung der Kirche. Ich habe extra das Wort Konversion gewählt, das ist lateinisch, um das Wort Bekehrung zu umgehen. Aber eigentlich bedeutet es Bekehrung. Bekehrung als zentrale Lebensäußerung der Kirche. Ich habe es Konversion genannt, weil Bekehrung bei einigen Aversionen hervorruft, aus welchen Gründen auch immer. Konversion, aus dem einfachen Grund, wir sind ein Missionsland geworden. Und wir müssen demzufolge eine Missionskirche werden. Ein Missionsland erfordert eine Missionskirche, oder? Sonst macht sie sich überflüssig. Wie müssen wir das anpacken? Ab und zu braucht man so einen Eye-Opener, einen Augenöffner. Und den kriegt man außerhalb. Ich war Sprecher vor einigen Jahren auf einer Missionskonferenz in Nairobi, in Kenia. Und man hatte mir ein Thema gestellt, mit dem ich mich glaube ganz gut auskenne, nämlich das Thema, die wollten wissen, was ist eigentlich mit euch in Europa los? Vor 200 Jahren habt ihr unter großen Opfern uns das Evangelium gebracht, wir sind euch dankbar dafür und jetzt lernen sich eure Kirchen, was ist denn da los bei euch? Und ich habe dann ein Referat gehalten und dann nach dem Referat oder am Abend saßen wir noch zusammen, so mit Bischöfen und alles Afrikaner, ja. Und dann habe ich sie gefragt, was sind eurer Meinung nach die Gründe für die Erfolgslosigkeit europäischer Kirchen und europäischer Theologie? Und die Antwort ging ungefähr in die Richtung hier. Und das habe ich mir notiert, weil es war für mich also wirklich ein Augenöffner. Sie sagten, ihr habt zu wenig Vertrauen in die Bibel, zu wenig Zutrauen in die Kraft des Heiligen Geistes und ihr habt kein Verständnis, was Bekehrung ist. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das wirklich stimmt, und davon gehe ich aus, dass die Religion der Zukunft gewählte Religion sein wird, dann rückt nämlich eine Frage ins Zentrum, nämlich die Frage, wie wird man Christ und wie bleibt man Christ? Und unsere Veranstaltungen, unsere Glaubenskurse, unsere Einladungen, unsere Taufkurse und so weiter müssen sich diesem Thema stellen und nicht einfach eine volkskirchliche Religiosität voraussetzen, die gibt es immer weniger. Das wichtige Thema, wie kommen Menschen zum Glauben? Wie werden sie Jüngerinnen und Jünger? Oder mit katholisch gesprochen, ich glaube in Lumen Gentium, ein fantastischer Begriff, ich liebe ihn. Als man fragt, was Christsein ist, in dieser, was ist das, eine Enzyklika? Ja, wo also steht, ja, Christen sind berufen zum Laienapostolat. Was für ein fantastischer Begriff. Also Apostello griechisch senden, sozusagen Apostel, wir sind Teil der Sendung der Kirche. Und da, ja, Teil der Sendung der Kirche, das heißt, dass wir hinausrufen wie Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist es, dass die Menschen einzuladen, ja, in Wort und Tat die Liebe Christi kennenzulernen. Zweitens, das war mein erster Punkt, ich bin immer noch bei, ja, vier Herausforderungen. Die zweite Herausforderung, ich hoffe, ich habe sie noch. Hören Sie mir noch zu? Sehr gut, dann kann ich ja weitermachen. Ja, ich kann mich an Predigten erinnern, da hätte ich dann gesagt, nein, ist gut jetzt, Amen. Das hätte ich dem Prediger zugerufen, ja. So. Das zweite ist die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich eine Idee eines großartigen katholischen Theologen, Karl Rahner. Karl Rahner hat in den 60er Jahren ein Zitat gebraucht, das ich für prophetisch halte und dessen Tiefe und Bedeutung wir eigentlich heute erst so richtig erkennen. Achtung, Zitat Karl Rahner. Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Nochmal, was eins meiner Lieblingszitate. Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Ganz kurz, Protestanten stolpern hier über den Begriff Mystiker. Bei Katholiken bin ich mir nicht so sicher, ob ihnen da nicht komisch zumute ist. Was, ich bin doch kein Mystiker. Mystiker ist eigentlich, ich muss das mal ein bisschen entzaubern, Mystiker ist, das kommt von Mystein, griechisch Augen schließen. Ein Mystiker ist einer, der Erfahrungen mit der Liebe und der Gegenwart Gottes gemacht hat. Und dazu sind wir berufen und eingeladen und diese Erfahrung ist so etwas wie eine Grunderfahrung. Ich spreche gerne, wir sind eingeladen und das ist heute besonders wichtig, zur dreifachen Grunderfahrung. Dreifache Grunderfahrung, und ich nenne sie Grunderfahrung, weil es keine Erfahrung ist für Leute, die besonders fromm oder besonders emotional sind, sondern es ist eine Grunderfahrung, eine Erfahrung, zu der wir eingeladen sind. Es ist nämlich die Grunderfahrung, ja, ja, Gott liebt mich, er vergibt mir meine Schuld um Jesu Willen, er erfüllt mich mit seinem Heiligen Geist. Das ist die dreifache Grunderfahrung. Und das bedeutet auch im Grunde genommen ein Mystiker sein. Eingeladen, ein Mystiker zu sein. Wir müssen uns ja auch nicht so nennen, weil das zu Irritationen führen kann. Selbst in der Kirche. Aber es ist wichtig, die Glaubenserfahrung, dass wir da einen Anschluss kriegen. Wir haben im Vergleich zum Süden oder zu den wachsenden Kirchen dieser Welt, haben wir ein Defizit an Gotteserfahrung. Und dieses Defizit an Gotteserfahrung, das behindert unsere Ausstrahlung und unsere missionarische Kraft, denn Menschen heute bekehren sich weniger aufgrund unserer raffinierten Argumente oder unserer klugen Theologie, sondern weil der Heilige Geist sie umwirbt, über ihn brütet, damit sie Jesus, den Erlöser, kennenlernen und Teil seiner Familie, der Kirche, werden. Das bedeutet, in der Postmoderne gewinnt Erfahrung enorm an Bedeutung. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Darum braucht eine aufbrechende Kirche, die in die Zukunft aufbricht, die braucht die Vollmacht des Geistes. Das muss wieder eine Frage sein. Und ich weiß, ich bin hier in einer katholischen Kirche und ich liebe es auch, die Sakramente, aber wir müssen aufpassen, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht in die Sakramente einsperren, sondern sie wirken darüber hinaus als eine Einladung Gottes, ihm nachzufolgen. Die dritte Herausforderung ist die Inkulturation des Evangeliums. Inkulturation des Evangeliums. Was bedeutet das? Ich erkläre den Begriff Inkulturation, das ist ein ganz wichtiger Begriff der Missionstheologie und etwas, was heute fast jeder Christ drauf haben muss. Früher mehr was für die Profis. Inkulturation bedeutet das Umsprechen des Evangeliums in die Lebens- und Verstehenswelt der Menschen, sodass sie das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren können. Und das ist heute enorm wichtig, weil die Menschen um uns herum sprechen oft eine ganz andere Sprache. Und damit meine ich nicht Türkisch oder sowas, sondern sie verstehen unsere Worte nicht mehr. Sie verstehen nicht, was wir wollen. Wir haben als Kirche ein Kommunikationsproblem. Und aus meiner Sicht befinden wir uns weithin in kultureller Selbstisolation. Und das bedeutet, die Kirche braucht eine neue, mutige und kreative Sprache. Auch eine Gestik der Inkulturation des Evangeliums in eine zunehmend säkulare und gleichzeitig postmodern spirituelle Gesellschaft. Das ist ein enormer Übersetzungsprozess, das Evangelium von unseren liebgewordenen Floskeln, Redewendungen, die wir haben, auch manche Riten müssen wir manches übersetzen in eine säkulare Kultur. Und wir können uns dabei auf die Heilige Schrift berufen, denn der Erfinder der Inkulturation war kein geringerer als der Apostel Paulus in 1. Korinther 9, wenn er sagt, ich bin allen alles geworden, den Griechen ein Grieche, also den Heiden ein Heide, damit ich die Heiden gewinne, den Juden einen Juden, obwohl ich doch selber nicht unter dem Gesetz bin. Ich bin allen alles geworden, um etliche zu gewinnen. Also er beschreibt das in diesem Kapitel, Inkulturation, diese Herausforderung, Inkulturation des Evangeliums, das ist heute nicht mehr nur etwas von Missionaren, die irgendwo in einer fremden Kultur arbeiten, sondern wir leben in einer Kultur, die Kirche zunehmend nicht versteht und wir müssen diese Übersetzungsarbeit leisten. Und das ist nicht nur der Priester, sondern die kommen ja gar nicht dahin oft. Das sind ihre Nachbarn, das ist, wenn man zusammen in der Sportgruppe, in der Kneipe, eine Universität oder wo immer die ganz normalen Leute, sie haben diese Kontakte und sie sind herausgefordert, Laienapostel zu sein, denn das ist die Zukunft der Kirche. Es ist eine apostolische Kirche, nicht nur durch die Priester, sondern vor allen Dingen, sie sind gewürdigt, wir alle sind gewürdigt, an dem Auftrag Jesu, der Welt die Liebe Gottes zu bringen in Wort und Tat, daran teilzuhaben. Und mein letzter Punkt, die vierte Herausforderung besteht darin, ich nenne es das gemeinsame Zeugnis. Eine säkulare Welt braucht das gemeinsame Zeugnis der Christen. Wir können es uns nicht mehr leisten, in einer säkularen Gesellschaft gegeneinander zu sein. Das ist so eine Verschwendung. Erstes Mal, der Apostel sagt, Paulus in 1. Korinther 13, unser Wissen ist Stückwerk. Und ich bin mir sicher, wenn wir einmal in den Himmel kommen, gerade wir Theologen, wir werden merken, dass wir alle nicht so ganz die richtige Theologie gehabt haben, weil unser Wissen Stückwerk ist. Und davon ganz unabhängig, das, was uns verbindet mit den Orthodoxen, mit den Pfingstlern, mit den Lutheranern, mit allen, das ist sozusagen unsere gemeinsame DNA, ist 99%, von mir aus 98, ja, auf alle Fälle. Die Mitte ist Jesus Christus. Und was wir heute brauchen, ist so etwas wie eine Jesus-Ökumene. Denn das ist das Verbindende und das Gemeinsame. Und er sagt, ich lese einen meiner Lieblingsverse aus dem Hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, wo Jesus sagt, ich bitte für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Also Jesus hat gebeten für uns alle hier heute Abend in diesem Gottesdienst. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaubt. Was ist die Voraussetzung? Dass die Christen eins sind. Wir sind nicht eins in einer Kirchenstruktur. Das bedauere ich sehr, aber das ist nun mal so. Wir sind auch kulturell nicht unbedingt eins. Ich kenne Christen, die stehen auf wilde Gospelmusik und tanzen dazu. Ich persönlich finde das eigentlich schon ganz cool, aber es ist auch eine Geschmacksfrage, eine kulturelle Frage. Wir sitzen lieber da und sind andächtig und finden das christlich angemessen. Andere haben andere Ausdrucksformen. Ich will nur sagen, Kultur trennt uns. Politik trennt uns sowieso. Theologie trennt uns auch ein bisschen. Aber was uns eint, ist Jesus Christus, dass er uns ruft, dass wir uns versöhnen lassen, dass wir das annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat, die Schuld zu tragen, uns zu Kindern Gottes zu machen und uns mit den Kräften des Himmels zu erfüllen, dass wir zu Boten werden in dieser Welt. Das ist das, was wir gemeinsam haben. Und dann können wir das ertragen, was uns immer noch trennt. Und Jesus hat gesagt, da liegt eine Verheißung draus. Da, wenn das die Welt erlebt, dann kommt die Welt zum Glauben. Also die Menschen kommen zum Glauben, wenn sie das erleben. Und ich möchte ganz kurz zum Abschluss ein Beispiel erzählen eines Freundes von mir. Typisches DDR-Beispiel. Er war Pazifist, kein Christ, Pazifist und ging deswegen in der DDR-Zeit zu Bausoldaten. Da heißt ein Freund von mir, Udo Knövel heißt er, Name kann ich ja ruhig sagen, der ist jetzt Pfarrer in meiner Heimat. Ja. Und er ist bei den Bausoldaten und dann kriegt er mit in der DDR-Zeit. Die Bausoldaten sind die, die Waffe verweigert haben und naja, die wurden auch, na die sind nicht unbedingt pfleglich behandelt worden, ist egal. Und dann kriegt er mit, dass immer wieder ein paar Leute so zum Abend rum verschwanden. Er sagte, wo gehen denn die hin, was machen die? Und dann fragte er die. Und er sagte, die treffen sich im Kohlenkeller, wenn da kommt kein Offizier hin, und sie treffen sich, um die Bibel zu lesen und zu beten. Da sagte er, ach, kann ich da mitkommen? Und er ging mit. Und was ihm dort begegnete, da waren Katholiken, Evangelische, Freikirchler, junge Männer, die zusammen die Bibel lasen und beteten. Es spielte gar keine Rolle mehr, ob sie, also zu welcher Firma, also das kriegt er mal mit, zu welcher Kirche sie gehörten oder so. Und sagt er, dort bin ich zum Glauben gekommen. Da habe ich mein Herz für den Glauben eröffnet. Und er sagt dann so scherzhaft, ja, meine Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen ist, ist die ökumenische Kohlenkellerkirche der Nationalen Volksarmee der DDR. Das ist einfach ein schönes Beispiel, wie Grenzen überwunden werden, ohne dass man sozusagen Einheitsbrei macht. Ja, braucht man nicht. Ich möchte, dass die Katholiken richtig Katholiken sind und den Papst lieben und Pater Pio und was weiß ich wen noch alles und an die Wallfahrtsorte gehen. Wir waren übrigens vor ein paar Monaten in Fatima, meine Frau und ich. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, es gibt keinen Grund zu resignieren und diesem Mythos von dem Pelzmantelverkäufer, den ich am Anfang erzählt habe, zu folgen. Denn die Sehnsucht nach Orientierung in einer komplizierter werdenden und bedrohlichen Wirklichkeit wächst. Die Frage, wer bin ich? Die Frage nach Identität, nach Sinn, nach Wahrheit, nach Zukunft ist präsenter denn je. Die Sehnsucht boomt nach geistlicher Erfahrung, nach Gotteserfahrung, nach Gemeinschaft. Und liebe Geschwister, das ist unsere Kernkompetenz. Es müsste eigentlich boomen bei uns. Okay, es boomt nicht, aber die Zeit arbeitet für uns. Und Jesus ist auferstanden. Pfingsten war gestern, Pfingsten ist heute, Pfingsten ist morgen. Der Heilige Geist wirkt, der Geist Gottes ist mit seiner Kirche. Also lasst uns die Werke tun, zu denen der Auferstand.